Ja, herzlich willkommen zum Viva Talks Podcast heute. Heute habe ich den Bastian Grassel zu Gast von Pendura. Freut mich sehr, dass du da bist, Bastian. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich über die Einladung.
Super. Vielleicht magst du einfach zu Beginn dich ein bisschen vorstellen, so deinen eigenen Werdegang und natürlich auch so ein bisschen die Grundsätze von eurem Unternehmen. Ist bestimmt super interessant.
Mhm, sehr gerne. Ja, genau. Also ich komme ursprünglich aus der wirtschaftlichen Richtung. Ich habe BWL im Bachelor studiert und dann einen interdisziplinären Masterstudiengang gemacht und habe dann mit meinen Kollegen aus dem Studium raus quasi Pendura gegründet. Und ja, was macht Pendura? Vielleicht in einem Satz, wir implementieren KI in Betriebsprozesse. Das heißt, immer wenn ein Unternehmen die Vorstellung hat, KI könnte irgendwo weiterhelfen, dann setzen wir da an und implementieren das quasi von A bis Z. Wir machen das über, sage ich mal, drei verschiedene Wege. Entweder über Softwareentwicklung, das heißt, es soll irgendeine individuelle Lösung geben, oder auch über Beratung oder Kompetenzaufbau, auch auf der Management-Ebene. Und dann haben wir auch eigene Produkte, unsere Voice Agents, die für Unternehmen dann zum Beispiel ans Telefon gehen können. Genau. Und angefangen hat das alles im Dezember 2024. Da haben wir quasi ausgegründet, während wir noch im Master waren. Und ja, mittlerweile sind wir Vollzeit dabei und setzen KI bei Unternehmen um.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Okay, also Studium fertig mittlerweile?
Studium fertig, genau.
Ja. Okay, und jetzt 100% im Einsatz.
Genau.
Was mich super interessiert, erstmal vielleicht so ein bisschen aus eurer internen Perspektive. Du hast mir mal erzählt, ihr arbeitet natürlich auch intern super viel mit KI. Das ist ja sowohl für uns, aber ich glaube auch für viele andere mittelständische Unternehmen ja so ein Thema, wo viele immer noch so, sagen wir mal, da stehen, dass man sagt, okay, was bedeutet KI-Einsatz? Viele stellen sich vor, naja, ich gebe in ChatGPT meine Fragen irgendwie ein und dann kriege ich eine schlaue Antwort. Wie kann man sich das bei euch vorstellen?
Mhm. Also wir versuchen das natürlich intern so viel zu leben, wie es geht, weil wir auch, sage ich mal, den Unternehmen nahelegen, viel mit KI zu machen. Und ganz konkret geht es bei uns zum Beispiel in der Softwareentwicklung los. Das ist einer der Bereiche, wo wir, sage ich mal, schon den meisten Nutzen sehen. Und zwar gibt es ja diese sogenannten Agents, Coding Agents zum Beispiel, denen man einfach Aufgaben übergeben kann und die dann machen lassen kann quasi. Und man kann auch mehrere dieser Agents gleichzeitig koordinieren. Also das ist so, sage ich mal, der Bereich, in dem wir am häufigsten in der aktuellen Arbeit damit arbeiten, weil dort einfach ein wahnsinniger Mehrwert entsteht. Und das Ganze weitet sich jetzt eben auch auf andere Bereiche aus. Also es gibt jetzt so Features wie Cloud Cowork, wo auch andere administrative Prozesse damit abgebildet werden können. Und genauso nutzen wir in Kombination auch viele Automatisierungstools, wie zum Beispiel N8N. Und unser Anspruch intern ist es, dass jeder eigentlich 10x von dem arbeiten sollte, was er ohne KI machen kann. Das heißt, KI quasi als Enabler, der es uns ermöglicht, als kleines Unternehmen wie ein mittelgroßes Unternehmen zu arbeiten.
Genau. Ja, super. Und hast du da konkrete Beispiele? Welche Prozesse bildet ihr dann ab mit solchen Automatisierungen?
Mhm. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Vertragsprüfung. Mhm. Das heißt, wir haben viele Dienstleistungsverträge, AV-Verträge, wo wir einfach eine Einschätzung dazu brauchen. Wir machen dann eine Vorprüfung mit KI, bevor wir mit einem Experten sprechen, wie mit einem Anwalt zum Beispiel, um einfach, sag ich mal, schon mal eine Idee zu haben, was brauchen wir. Mhm. Dann das zweite Beispiel eben in der Entwicklung. Ich würde sagen, nahezu fast der gesamte Code, den wir schreiben, wird von KI geschrieben und von uns eben beaufsichtigt, würde ich sagen. Ansonsten auch unsere Voice Agents. Wir setzen die bei uns selbst am Telefon ein oder zu Demo-Zwecken. Und wir haben auch, sage ich mal, intern gerichtete Voice Agents im Einsatz. Als Beispiel, wenn wir zum Kunden fahren und dann rufen wir unseren Voice Agent an, lassen uns kurz ein Briefing nochmal geben über den aktuellen Stand. Mhm. Wenn wir vom Kunden wegfahren, sagen wir dem Voice Agent kurz, was wir besprochen haben, der kann es dann ins CRM schreiben und es ist, sage ich mal, up to date, wenn man im Büro ankommt.
Okay, das heißt, ihr habt auch so euren eigenen Voice Agent letztendlich und den ruft ihr dann einfach an auf der Rückfahrt und sagt dem, was er tun soll. Also genau. Letztlich wie so ein, als würde jetzt ein Mitarbeiter bei euch im Büro sitzen.
Genau, ja, wie quasi unsere Connection ins Büro, wenn wir unterwegs sind.
Ja.
Genau, und ein weiterer Aspekt, den wir sehr groß sehen auch für die Zukunft, ist es, maßgeschneiderte interne Tools zu bauen. Als Beispiel, CRM-Tools sind ja in der Regel ziemlich teuer. Mhm. Wir haben uns deswegen eben ein eigenes CRM gebaut, auch ein eigenes Zeiterfassungstool. Und das ist eben alles nur möglich, weil KI die Kosten für die Erstellung von Software einfach maßgeblich senkt.
Okay. Und euer Voice Agent, euer eigener zum Beispiel, der hat dann auch wiederum Zugriff auf diese Tools, die ihr da benutzt?
Genau. Also grundsätzlich kann man dem Voice Agent Zugriff auf nahezu alle Tools geben, die irgendwo eine Schnittstelle haben. Mhm. Und wenn das eben ein intern gerichteter Voice Agent ist, dann sage ich mal, hat man auch nochmal mehr Gestaltungsfreiraum, wie wenn der jetzt an die Öffentlichkeit gerichtet ist, wo zum Beispiel jeder damit sprechen kann.
Genau. Okay. Also ich glaube, zum Voice Agent hat man dann schon eine gute Vorstellung. Was würdest du sagen, so von eurem Umsatzvolumen in der Firma, wie viel macht der Voice Agent aus und wie viel machen andere Dienstleistungen aus?
Mhm. Also es ist pauschal schwierig zu sagen, weil wir die Implementierung von den Voice Agents immer mehr oder weniger auch als Projekte sehen. Was wir jetzt schon sehen, ist, dass, sage ich mal, das reine Volumen, was wir über die Minuten machen, jetzt immer einen größeren Teil vom Umsatz ausmacht. Ja. Aber wir fahren da einen sehr starken, also wir nennen das immer Forward-Deployed-Ansatz. Mhm. Das heißt, wir fahren jetzt nicht die Schiene, dass wir sagen, wir stellen einfach eine Plattform bereit und jeder Kunde muss sich das Self-Serve einrichten, sondern wir implementieren das wirklich, also wie eigenständige Projekte, kann man schon sagen. Mhm. Das geht dann über einfache Anliegen, wo es recht schnell geht, aber zum Beispiel auch über komplexe Integrationen, wo wir das tief in die Supportstruktur von dem Unternehmen integrieren. Deswegen, die Trennung ist schwierig zwischen Projekten und Agent selber, aber es wird immer mehr, genau.
Okay, also wird immer mehr Voice Agent quasi, was ihr macht oder immer mehr Dienstleistungen.
Genau, also unser Schwerpunkt liegt stark auf den Voice Agents und für uns macht es einfach Sinn, drumherum auch die Unternehmen zu unterstützen, weil oft entstehen, sag ich mal, ist der Voice Agent wie so der Eintritt in die KI-Welt und dann entstehen mehrere Themen und da wollen wir natürlich auch der Ansprechpartner sein, wenn es da was gibt.
Genau. Und wenn man jetzt quasi bei euch eine Dienstleistung beauftragt, kriegen die Mitarbeiter dann auch eine Einweisung oder eine Schulung oder wie kann man sich das vorstellen?
Mhm. Also wir versuchen immer den Prozess dann auch so gut wie es geht zu begleiten. Mhm. Also klar, die Mitarbeiter kriegen immer, sage ich mal, eine Erstunterweisung, wenn man das so nennen kann. Mhm. Ziel ist es aber, dass die Systeme eigentlich so intuitiv wie möglich funktionieren, also ohne großen Erklärungsbedarf. Aber was ein riesiges Thema ist, was wir auch in der Praxis sehen, dass neu eingeführte Lösungen am Anfang sehr hohe Nutzung haben, weil weil es eben was Neues ist. Okay. Und dann muss man schauen, dass man am Ball bleibt und auch, wenn es dann auch noch Fragen gibt, und da unterstützen wir auch immer gern, weil es einfach ein wichtiger Part des Prozesses ist.
Ja, absolut. Okay. Und jetzt schauen wir nochmal so von außen auf die Firma drauf, also so ein bisschen zurückgezeitet. Du hast gesagt, Ende 24 habt ihr angefangen, jetzt dann so knapp 1,5 Jahre unterwegs. Wenn du jetzt da mal so zurückschaust auf die Zeit, was sind so die größten Fehler, die du siehst? Also wo würdest du sagen, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen würde, das würde ich anders machen oder wenn ich das schon gewusst hätte, dann wäre es einfacher gewesen.
Mhm. Fehler gab es auf jeden Fall einige. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so dem geschuldet, dass man einfach mal ausprobiert und mal schaut. Ja. Ich muss sagen, zum Glück waren keine größeren dabei, wo ich sage, da würde ich mich jetzt wirklich drüber ärgern, aber viele kleinere Dinge. Zum einen war ein Thema am Anfang so die Ausrichtung. Wir dachten ganz am Anfang bei der Gründung, dass wir vielleicht so eine Art Tool bauen in Richtung Regulatorik, was es einfach Mittelständlern einfach macht.
Ja.
Und da haben wir uns stark auf die Regulatorik verlassen. Okay. Und es gibt ja diesen Satz, never bet on regulatory.
Ja.
Den mussten wir dann eben auch erfahren. Und wir haben uns dann von diesem Thema wegbewegt und haben überlegt, okay, was können wir? KI. Und haben einfach angefangen, das Unternehmen anzubieten. Und ich glaube, wenn wir das von Anfang an wirklich so gemacht hätten, also nicht versuchen mit einer Lösung ein Problem zu finden, sondern eher nach dem Problem fragen, dann hätten wir uns viel Zeit gespart. Und ich muss sagen, auch im Vertrieb haben wir einige Learnings gezogen und da haben wir festgestellt, einfach der stärkste Vertrieb ist ein gutes, starkes Netzwerk. Und wenn man quasi nicht über Netzwerk mit jemandem in Kontakt ist, dann hilft es immer erstmal zu fragen, wo eigentlich das Problem ist, bevor man versucht, die Lösung zu verkaufen.
Jawohl. Jetzt habt ihr ja, du hast gerade angesprochen, ne, so Thema Marketing, und man musste mal schauen, welche Dienstleistung bietet man an, welches Produkt, welches nicht. Also eine Findungsphase, das kostet ja auch alles Geld, der ganze Spaß, den man quasi, ja, jetzt gerade wenn man frisch von der Uni kommt, vielleicht auch nicht unbedingt verfügbar habt. Wie waren denn da so eure Gedanken drauf? Ne? Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, jetzt sag mal, zum Beispiel bei der Bank anzufragen, ob man eine Finanzierung bekommt oder das Ganze mit Investoren zusammen zu machen. Ja, oder man fängt halt einfach an und verzichtet mal auf ein Geschäftsführergehalt. Wie sind so da eure Gedanken dazu? Ja.
Also wir haben von Anfang an, sage ich mal, stark drauf gedrängt, Bootstrap zu bleiben. Also das heißt einfach aus dem eigenen Cashflow finanziert. Wir wollten einfach, sage ich mal, unabhängig sein. Deswegen arbeiten wir ohne Investoren, ohne Fördermittel und Stand jetzt auch ohne Banken. Und am Anfang, wie du sagst, wenn man aus dem Studium rauskommt, da ist erstmal kein Budget da, keine Ressourcen. Das heißt, wir haben nebenbei einfach alle noch als Werkstudenten gearbeitet und quasi alles, was wir in den Projekten verdient haben, als Puffer zur Seite gelegt. Und jetzt aus den wiederkehrenden Einnahmen, aus unseren Projekten, können wir den größten Teil finanzieren. Natürlich haben wir auch noch diesen Puffer, was uns einfach hilft, sage ich mal, auch nicht irgendwie in eine Drucksituation zu geraten.
Ja, genau. Ja, verstehe ich. Okay. Wie macht ihr das zum Beispiel mit dem Büro? Was gibt es denn da für Lösungen? Ne? Weil jetzt gäbe es ja auch die Idee zu sagen, was weiß ich, jeder macht es aus seiner Wohnung raus, ne? spart man die Miete,
ja.
Weil jetzt sind ja Büros dann auch nicht günstig und man hat dann in der Regel auch gleich einen großen Mietvertrag an der Backe, in Anführungszeichen. Wie habt ihr das gelöst?
Also da hatten wir großes Glück. Wir sind ja aus der Uni und aus der UTH raus gegründet und dann auch recht schnell ins Ökosystem der Techbase eingetaucht. Und dort gibt es Gründerbüros. Wir sitzen dann quasi neben der Uni. Und ja, genau, das ist einfach super, weil als junger Gründer, wie du schon sagst, entweder man arbeitet von der Wohnung aus. Wir haben am Anfang auch viel so aus Coworking Spaces gearbeitet, zum Beispiel der UTH Prüfening. Aber es ist einfach was ganz was anderes, wenn man an einem Ort zusammenkommen kann und deswegen da die super, sag ich mal, Unterstützung von diesen Stellen. Und was dann auch toll ist, wenn man an der Techbase ist, als Startup kann man zu günstigeren Konditionen dort Büros anmieten. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, eben über solche Gründerbüros hinaus dann dort zu wachsen.
Okay, ja, das ist ja super. Ich glaube, das gibt's jetzt neben hier in Regensburg, kenne ich das zum Beispiel auch aus Nürnberg oder aus München. Das wird es wahrscheinlich in allen großen Städten geben, so ein Konzept. Ne? Das ist hilfreich. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem KI-Thema. Ich glaube, was für viele Zuhörer interessant ist und auch sicher für uns und für unsere Kunden, viele fragen sich ja, wie gehe ich jetzt daran? Ne? Also ich glaube, es gibt jetzt ganz viele Unternehmen aller Größenordnungen, die sagen, okay, KI, ne, das ist das große Ding, jetzt müssen wir da was machen. Wie fange ich denn an? Als Unternehmer, was wären so die ersten Schritte, wie sollte ich mich da aufstellen?
Also wir sagen auch immer, dass KI kein Selbstzweck sein sollte. Das heißt, der Anfang ist eigentlich immer, okay, ich habe irgendwo Ineffizienzen, ich habe vielleicht ein Problem, wo ich mir vorstellen könnte, dass KI da einfach hilfreich wäre. Und wenn wir dann in so einen Prozess mit reingehen, dann sage ich mal, ist auch der erste Schritt, dass man sich Gedanken machen sollte, welches Risiko will ich eigentlich eingehen mit KI. Also KI kann sehr autonom arbeiten und die Effizienzgewinne sind quasi unglaublich. Genauso funktioniert es aber, wenn man sagt, okay, ich gebe der KI-Lösung weniger Freiheiten, dafür läuft es vielleicht erstmal teilautomatisiert. Das heißt, das muss ich mir schon mal überlegen. Und ein weiterer Aspekt ist auch, wie ich solche Themen wie Datenschutz und so weiter bewerte. Wir haben in Deutschland recht hohe Standards, was das betrifft. Es gibt natürlich, sage ich mal, auch sehr mächtige Modelle aus den USA, die man mit einbinden kann, oder aus China. Aber das ist immer eine Abwägung und in der Regel gibt es auch für jeden, sage ich mal, jeden Bedarf die passende KI-Lösung.
Okay. Genau. Wenn wir da mal weiter reingehen beim Thema Datenschutz, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein großes Thema, jetzt gerade auch zum Beispiel für Berufe wie bei uns oder im Anwaltsbereich und all diese Themen. Ich glaube, typischerweise sind ja so diese in Amerika laufenden Server so ein Problem im Datenschutz. Ne? Was gibt es denn da für konkrete Alternativen oder wie würdet ihr sowas lösen oder angehen?
Genau, also es gibt auch viele Anbieter, die Serverstandorte in der EU anbieten.
Okay.
Wenn ich jetzt ein großes Unternehmen wäre und sagen wir mal, ich will ein KI-Tool wie Claude einsetzen, dann würde ich versuchen, einen Enterprise-Vertrag mit denen auszuhandeln, der die Datennutzung eben auf den europäischen Raum beschränkt, also die Datenverarbeitung und Speicherung. Ansonsten gibt es natürlich auch europäische Alternativen wie Mistral zum Beispiel. Das ist so der namhafteste KI-Player aus Europa, die ich verwenden kann. Und ich sage mal, also wenn es um ganz sensible Daten geht, könnte man auch KI lokal deployen, also on-premise. Das heißt, ich nehme dann Open-Source-Modelle, lasse die auf meinen eigenen Servern laufen. Wir raten aber in der Regel eigentlich immer dazu, stärkere Modelle zu nehmen, die über Schnittstelle zum Beispiel einzubinden und auf den Serverstandard oder die vertraglichen Gegebenheiten zu achten.
Okay, verstehe ich. Jetzt hast du gerade so verschiedene Modelle mal erwähnt. Wie ist denn da heute euer Blick drauf? Was sind so aus eurer Sicht die, sage ich mal, leistungsstärksten Modelle, die besten Modelle, vielleicht auch so ein bisschen verglichen dann mit Preis-Leistung?
Also so viel kann man sagen, das wechselt fast schon im Wochenrhythmus, welches Modell jetzt die Benchmarks anführt. Genau, wir haben die besten Erfahrungen mit den Modellen von Anthropic gemacht, was Arbeit im Businessumfeld angeht. Preislich, wenn man jetzt zum Beispiel die Tools miteinander vergleicht, also Claude und ChatGPT zum Beispiel, dann liegt man da auf jeden Fall auf einer Stufe. Und wenn man jetzt die reinen Kosten fürs Modell, für die Token betrachtet, dann muss man auch sagen, gibt's auch, nehmen sich die Anbieter alle nicht viel. Wo man aber schauen kann, ist, braucht man wirklich immer das leistungsstärkste Modell. Also als Beispiel, wenn ich mir irgendwas zusammenfassen lasse oder strukturieren lasse, dann kann ich ein kleines, schnelleres Modell hernehmen, was auch günstiger ist. Und für die wirklich komplexen Aufgaben nehme ich dann ein Flagship-Modell her, was aktuell in den Benchmarks ganz oben ist.
Okay, also muss ich dann quasi mehrere Modelle so ein bisschen mischen, um da das Optimum rauszuholen bei dem Ganzen.
Genau, da ist immer so das Thema Pareto-Prinzip. Also ich kann auch, sage ich mal, mit einem einfachen KI-Modell schon wirklich viel rausholen, 80%. Und wenn man dann sagt, jetzt will ich die letzten 20% optimieren. Ich will wirklich, dass die Lösung, sage ich mal, wirklich die Probleme so löst, wie ich mir das vorstelle. Dann optimiert man, dann orchestriert man vielleicht auch mehrere Modelle. Genau.
Und was würdest du jetzt sagen, so ganz typisch bei euch, die Fälle, was sind so häufig Prozesse, wo du sagst, ja, da kann man auf jeden Fall sehr gut ansetzen mit euren Lösungen?
Also alles, was theoretisch routinemäßig anfällt, sei es jetzt einfach Tickets zu analysieren, zu klassifizieren oder auch E-Mails oder so typische Aufgaben wie alles, wo man zum Beispiel eine Word-Datei erstellt oder PowerPoints werden immer besser. Es gibt jetzt auch KI-Tools, die in Excel integrieren, das heißt, ich kann mir auch Formeln und so weiter schreiben lassen.
Okay.
Also man kann es so ein bisschen trennen. Alles, was, sage ich mal, komplexe Denkaufgaben sind, die sind auch immer gut bei den Experten beraten, aber alles, was ich den Experten quasi an Routine abnehme, kann, ist gut mit KI. Und wir sehen auch so Komponenten-Use Cases, das heißt Extraktion von Daten aus PDFs und Strukturierung oder Tagging von Bildern mit gewissen Schlagwörtern, Sortierung, wo dann eben als Integration in einem größeren Prozess ist.
Okay, und wichtig, so habe ich dich vorhin verstanden, ist immer, dass man sich Prozesse raussucht, die möglichst häufig wahrscheinlich stattfinden.
Genau, das eignet sich immer gut. Ja. Also wenn irgendwie ein Prozess häufig anfällt, viel Zeit frisst, der Prozess aber sehr ähnlich ist, dann ist das was, wo man super ansetzen kann und einfach diesen Prozess nachbilden kann, um den zu verschlanken oder vielleicht ganz zu automatisieren.
Okay, cool. Jetzt wenn wir nochmal ein bisschen auf euer Unternehmen schauen, auf euer junges Unternehmen. Wie sind da so eure Gedanken in die Zukunft? Wo wollt ihr hin? Was sind so eure Ziele, Visionen, wenn das euch malen könntet? Was stellt ihr euch vor?
Ja. Also wir glauben sehr stark dran, dass es zusätzlich zur, sage ich mal, menschlichen Workforce später auch mal eine Agentic Workforce gibt. Also das heißt, dass Menschen im Unternehmen auch KI-Agents koordinieren und wir wollen quasi das Unternehmen sein, das es anderen Unternehmen ermöglicht, diese Workforce zu managen. Das heißt, wir wollen die Agents in die Unternehmen bringen. Wir wollen, sage ich mal, dauerhaft in Regensburg bleiben. Einfach, sage ich mal, der Standort gefällt uns super gut, die Bedingungen sind vor allem auch super. Das heißt, wir wollen hier langfristig wachsen und wollen uns, sage ich mal, einen größeren Namen auch in ganz Deutschland machen.
Okay, sehr gut. Also schon mal ein sehr positives Statement auch hier für die Stadt, super. Trotzdem vielleicht da mal die Frage, was sind denn so bezogen jetzt auf den Standort für euch so als junges Unternehmen, was sind da so wichtige Faktoren?
Also zum einen Netzwerk ist, glaube ich, der wichtigste Faktor. Mhm. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, wir sind direkt aus der Uni raus und hatten trotzdem Zugang zu einem Top-Netzwerk an Unternehmen, Industrie, auch Wissenschaft. Mhm. Ich glaube, die Nähe zur Hochschule und zur Uni ist auch sehr wichtig. Was wir uns auch fragen, wo kommen, sage ich mal, neue Talente her, die man irgendwie in die Arbeit mit einbeziehen kann. Da sitzt man eben direkt an der Quelle. Und natürlich, sage ich mal, geografisch ist auch nicht schlecht, dass man auch nah in München ist, aber trotzdem eben, sage ich mal, in einem kompakten Ökosystem, wo man Zugang zu allen Akteuren hat.
Ja, okay. Du hast gerade gesagt, ne, so Mitarbeiter ist auch ein Thema. Wie sind da so eure Pläne? Ne? Weil du hast ja einerseits gesagt, ihr wollt so viel wie möglich so arbeiten, dass ihr quasi die 10-fache Arbeitsleistung generieren könnt pro Person, aber habt trotzdem Pläne, quasi Mitarbeiter einzustellen.
Mhm. Genau, auf jeden Fall. Unser Ansatz ist so ein bisschen, wir wollen so lange wie möglich so lean wie möglich bleiben quasi. Also versuchen, sage ich mal, unnötige Prozesse, die jetzt vielleicht viel Aufwand verursachen, gar nicht erst irgendwie groß werden zu lassen, sondern eben mit KI abzufedern. Natürlich sind wir aber trotzdem der Meinung, dass Menschen nach wie vor echt wichtig sind in der Arbeit. Das heißt, wir wollen auch mehr Mitarbeiter einstellen. Und was wir jetzt verstärkt machen, um flexibel zu bleiben, ist, dass wir in Projekten einfach viel auch outsourcen an Freelancer und auch mit anderen Unternehmen kooperieren, um gemeinsam eben die Lösungen zu bauen.
Super, okay. Was mich total interessiert, jetzt bist ja du, sag mal, so wirklich drin im Game, ja, in dem ganzen AI-Thema, was ja nicht so oft der Fall ist, auch bei unseren Gesprächspartnern jetzt, dass die wirklich so jeden Tag, den ganzen Tag mit diesem Thema zu tun haben. Es fragen sich ja ganz viele Unternehmer, aber natürlich auch Mitarbeiter, wie geht es denn alles weiter? Wie wird sich das entwickeln in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren? Die einen sagen ja, die Hälfte aller Berufe wird aussterben oder noch mehr. Die anderen sagen, dafür entstehen gleichzeitig genauso viele neue Berufe. Was sind da deine Gedanken dazu? Wie können wir uns das vorstellen?
Also ich glaube, dass sich die Art, wie wir arbeiten, vor allem jetzt im administrativen Bereich, stark verändern wird. Was, glaube ich, für viele neu sein wird, ist, wenn man mit solchen Modellen oder KI-Lösungen arbeitet, dann muss man sich immer sehr klar sein, was man eigentlich will. Also man muss die richtigen Fragen stellen oder ähnlich wie es ist, wenn man Aufgaben an menschlichen Kollegen delegiert, man muss immer sehr klar definieren, was man eigentlich erwartet und was man haben will. Ich glaube, das ist, sage ich mal, ein Umdenken, was man schaffen muss. Und wie vorhin schon kurz erwähnt, ich glaube, dass es eine starke Mischung sein wird aus menschlicher Arbeit und KI-Arbeit. Das heißt, mehr Automatisierung, weniger Routineaufgaben, dafür, sage ich mal, mehr Zeit für komplexere Themen. Also jemand, der vielleicht Kundenkontakt hat, hat dann einfach mehr Zeit, um Kunden individuell zu betreuen. Jemand, der intern die Prozesse managt, kann sich auf die komplexen Themen konzentrieren und die leichteren routinemäßigen Sachen eben abgeben. Okay. Genau.
Ja. Wie würdest du denn heute, wenn du jetzt auf jemanden guckst, sag ich mal, der im Beruf drin ist und sich natürlich auch diese Fragen stellt, was würdest du da am ehesten empfehlen? Wie kann man sich in diesem Bereich besser aufstellen oder fortbilden? Also würdest du eher sagen, man sucht sich Online-Kurse raus, irgendwo Online-Learnings, oder sagst du eher lieber einfach ausprobieren, KI aufmachen und loslegen? Was wären da deine Ansätze?
Also mein Rat wäre immer, so früh wie möglich einfach damit zu starten. Also klar, es gibt, sage ich mal, gute Online-Inhalte auch, die man sich anschauen kann, aber das ersetzt niemals einfach die Erfahrung, wenn man es selber probiert. Und die meisten haben zum Beispiel über die Arbeit oder so vielleicht schon einen KI-Zugang oder nutzen es privat. Und man kann einfach mal starten, indem man sich bei vielen Aufgaben, die man so erledigt, einfach mal, sag ich mal, einen Schritt zurücknimmt und einfach mal das KI-Modell fragt, hey, wie würdest du das machen? Hast du noch, sag ich mal, ein paar Infos für mich, ein paar Tipps? Und dann lernt man so ein bisschen so dieses Sparring mit dem Modell und kann das dann vielleicht auch in Themen einsetzen, wo man es zuvor noch gar nicht auf dem Schirm gehabt hat.
Okay, ja super. Genau, jetzt hast du gesagt so, ne, mal einfach eine Frage stellen an die Modelle. Was sind da noch, hast du noch ein paar weitere Tipps vielleicht, wie geht man am besten mit diesen Modellen um? Also was sind so die wichtigen? Es geht ja oft um dieses Prompting, Prompt Engineering. Was sind aus deiner Sicht so die Top 3, Top 5 Dinge, die man beachten sollte in dem Umgang?
Also das Top oder die Top-Maßnahme, die man immer treffen kann, ist einfach Kontext herstellen.
Okay.
Man kann, sage ich mal, das geht recht einfach auch, indem man dem Modell eine Rolle gibt. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, du bist Anwalt, hilf mir den Vertrag zu prüfen. Ja. Das setzt einfach schon mal den Kontext. Dann ist es immer wichtig, sage ich mal, klar zu definieren, was man eigentlich erwartet. Also wenn ich jetzt einfach loslege und sage, es gibt ja zum Beispiel KI-Apps, mit denen ich eigene Anwendungen bauen kann. Mhm. Wenn ich jetzt anfange und sage, bau mir ein Zeiterfassungstool, dann hat das Modell relativ viel Interpretationsspielraum.
Ja.
Wenn ich aber sage, ich brauche eine Anwendung, ich will da drin Zeit tracken, ich will Zeit nachtragen können, ich will meine Kollegen dazu einladen können, dann gibt es schon mal eine klare Struktur.
Mhm.
Genau. Und es gibt auch einen Unterschied, also es gibt ja sogenannte Reasoning-Modelle, das heißt, die einfach, sage ich mal, erweitert nachdenken können.
Okay.
Und das sind auch oft, sage ich mal, die stärkeren Modelle, die am Markt sind. Und da ist es eigentlich so, wie wenn man jetzt mit einem recht erfahrenen Kollegen spricht, dem kann ich einfach sagen, was ich haben will und der kümmert sich quasi um den Rest.
Ja.
Okay. Und wenn ich jetzt mit kleineren, schnelleren Modellen arbeite, dann ist es eher so, wie wenn ich mit einem neuen Kollegen vielleicht spreche, also da muss ich eher noch klarer sagen, was ich habe.
Ja, okay.
Genau.
Okay, ja, verstanden, sehr gut. Sehr spannend. Jetzt vielleicht zum Schluss, wir stellen immer gerne eine Schätzfrage, die mache ich heute mal weniger allgemein, sondern was mich total interessiert, wenn du jetzt mal auf euer Unternehmen guckst und jetzt schauen wir mal 5 Jahre in die Zukunft, wo steht ihr dann? Was schätzt du da? Was stellst du dir da vor?
Mhm. In Thema Zahlen, oder?
Na klar.
Okay. Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich kurz mal überlegen. Genau. Also im Thema, was den Umsatz betrifft, ist immer schwierig, das zu sagen. Ich hoffe, oder lass es mich so formulieren. Ich kann keine klare Zahl nennen, aber wenn ich schätzen würde, würde ich sagen, in 5 Jahren sind wir unabhängig, finanzieren uns weiter aus dem Cashflow und egal wie hoch unsere Fixkosten dann sind, mein Ziel wäre es, dass wir die immer daraus decken können, um eben, sag ich mal, einfach frei zu agieren und KI genauso einzusetzen, wie wir es uns vorstellen. Genau.
Super.
Bisschen der Frage ausgewichen, aber es ist echt schwieriger.
Das ist eine schwierige Frage, vor allem in eurem Umfeld, glaube ich, weil es sehr, sehr dynamisch ist, ne, die Entwicklung in dem Bereich, was ihr tut.
Vielleicht noch eine andere Zahl. Ich würde schätzen, dass in 5 Jahren 90% unserer alltäglichen Arbeit bei uns jetzt intern, bei Pendura, durch KI erledigt wird und wir die restlichen 10% Input noch reingeben. Genau.
Wow. Also das finde ich ein super spannendes Statement hinten raus. Das würde ich gerne mal einfach so stehen lassen und dann, wenn du Lust hast, treffen wir uns vielleicht in einem Jahr oder sowas wieder und dann schauen wir mal, wie weit wir dann sind, wie viel Prozent wir dann schon quasi geschafft haben in die Richtung und dann schauen wir auch mal, wie sich die Zahlen entwickelt haben.
Ja, sehr gerne.
Super, genau. Also dann vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns, Bastian. War für mich super spannend, super interessant. Genau, herzlichen Dank dafür.
Super, ich sag danke, hat Spaß gemacht.
Hervorragend, genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns wieder zuhört bei unserer nächsten Folge, nächsten Donnerstag.